Wie kann es eigentlich sein, dass es Unternehmen gibt, die Weltmarktführer in ihrem Bereich sind und trotzdem kennt kaum jemand ihren Namen? Es gibt da ja so ein Phänomen und das sind Unternehmen, die in ihrer ganz speziellen Nische nicht nur hochinnovativ und weltweit führend sind, sondern auch wirtschaftlich noch sehr, sehr erfolgreich arbeiten. Ich spreche natürlich von Hidden Champions. Und wenn man da das Klischee so richtig ausreizen will, dann sitzen die meistens auch noch irgendwo auf der Schwäbischen Alb, sind so mittelgroß und sind von einer sehr engagierten Unternehmerin oder einem Unternehmer Inhaber geführt. Ich finde diese Art Unternehmen unglaublich spannend, denn sie waren in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich für den Erfolg des deutschen Wirtschaftsstandortes und auch für Made in Germany verantwortlich. Ich habe mir für diese Episode der Chefetage daher ein Unternehmen gesucht, was wie die Faust aufs Auge auf all diese Beschreibungen passt. Und das ist die MAFU-Gruppe aus Baden-Württemberg. Die machen über 50 Millionen Euro Umsatz und das beispielsweise mit hochspezialisierten Lösungen wie der automatisierten Federzuführung, bei der sie dann auch noch Weltmarktführer sind. Ich spreche mit Inhaber und Geschäftsführer Ralf Lehleuter über das Phänomen der Hidden Champions, warum sie für unseren Wirtschaftsstandort einfach unverzichtbar sind und wie man es schafft, in der Nische global Spitze zu sein. Und wir sprechen darüber, was Leadership und Unternehmertum damit zu tun haben. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Toll, dass du wieder mit dabei bist. Wie du weißt, ich bin live neugeboren und hier in meinem Podcast, da spreche ich mit CEOs, mit Unternehmern und anderen Führungspersönlichkeiten über ihren Werdegang, über Leadership, über Unternehmertum und eben auch über die ganz vielen Herausforderungen, die sie so heute bewältigen müssen. Wenn dich das also interessiert und wenn du dich auch ein kleines bisschen von den Erfahrungen und Impulsen solcher Leute inspirieren lassen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Und dann solltest du, wenn du das nicht schon lange gemacht haben solltest, auch jetzt gleich mal dazu durchringen, auf den Abonnieren-Button zu klicken. Und falls du mich noch nicht kennst, zu mir noch ein paar Sätze. Wenn ich mal nicht gerade hier podcaste, dann arbeite ich auch sehr viel mit solchen Unternehmern und Führungskräften, denn ich bin darauf spezialisiert, denen bei ihrer strategischen Positionierung, bei persönlicher Kommunikation und eben bei Personal Branding zu helfen. Und das mache ich mit meiner Agentur Magnecon. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann schau doch mal auf die Shownotes. Da findest du einen Link zu unserer Website. Das war es aber auch schon mit dem kleinen Werbeblock versprochen. Denn jetzt kommen wir zu unserer heutigen Episode und zu meinem heutigen Gast. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann wirst du vermutlich gemerkt haben, dass ich eine gewisse Leidenschaft für den Mittelstand habe und da ganz besonders für eine Kategorie von Unternehmen, die wir so gemeinhin immer Hidden Champions nennen. Ich habe ja vor kurzem schon mit einer Vorständin eines sehr, sehr großen Hidden Champions gesprochen, nämlich mit Dr. Sonja Fleischer von IBM Papst. Und da gab es dann durchaus Leute, die mir gesagt haben danach, ja, super Episode, wirklich tolle Führungspersönlichkeit, super Unternehmen, aber so richtig hidden ist man mit 2,4 Milliarden Euro Umsatz und 13.000 Mitarbeitern ja auch nicht mehr. Und ja, das stimmt auch irgendwie. Und deshalb dachte ich, schaue ich mal nach einem wirklich regelrecht sprichwörtlichen Vertreter dieser Unternehmensgattung und schaue mal, ob ich da eine schöne Episode hinbekomme. Und es gibt ja so ein regelrechtes Klischee eines Hidden Champions. Meistens nicht so ganz riesig groß, aber in einem sehr speziellen Bereich Weltmarktführer. Das sind dann häufig Unternehmen, die dominieren ihre Nische, indem sie irgendwelche hochspezialisierten Maschinenteile herstellen oder auch andere Dinge, die meistens zwar kein Mensch kennt, aber ohne die weltweit nichts läuft und die gefühlt überall verbaut sind. Und um das Klischee perfekt zu machen, sitzen die dann meistens auch irgendwo noch in Schwaben, am besten auf der Schwäbischen Alb oder in der Umgebung und sind inhabergeführte Familienunternehmen. Und auf der Suche nach genau so einem Unternehmen kam mir Wolfgang Ufer zu Hilfe, der CEO von Smart Deutschland. Wenn ihr die Episode nicht gehört habt, da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Den hatte ich vor einiger Zeit hier zu Gast. Und er hat am Ende der Episode mir empfohlen, ich müsse unbedingt mal seinen guten Freund Ralf Lehleuter sprechen. Der sitzt mitten auf der Schwäbischen Alb und hat, ich zitiere mal Wolfgang Ufer, eine ganz, ganz tolle Unternehmensgruppe. Und dann habe ich mir die angeschaut und dachte, bingo, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und deshalb bin ich heute zu Gast in Rosenfeld. Das ist ganz grob gesagt zwischen Tübingen und Villingen-Schwenningen und um alle schwäbischen Klischees vollzumachen, ausgerechnet in der Daimlerstraße. Und hier hat die MAFU-Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch über die Macht der Hidden Champions mit dem Inhaber und Geschäftsführer Ralf Lehleuter. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Hallo, Ralf. Also das war eine mega Anmoderation. Da kann ich noch richtig was draus lernen. Ja, ich sage, wie geht ein guter Pitch? Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du bei uns bist, hier am Hauptsitz in Rosenfeld. Und dass wir drüber reden können, weil das ist unter anderem eine meiner Leidenschaften. Unternehmensentwicklung. Aber zur Unternehmensentwicklung gehört ja immer auch ganz, ganz viel Leadership und Mitarbeiter und Rahmenbedingungen dazu. Und das ist noch viel, viel interessanter.
Sehr gut. Ich freue mich total auf die Episode. Das wird bestimmt ganz spannend. Du kannst ja auch gleich nochmal genauer erklären, was dein Unternehmen alles macht und wo ihr jetzt Champion seid. Aber bevor wir dazu kommen, so die übliche Frage erstmal, wer bist du denn so ganz persönlich, wenn du mal nicht arbeitest? Ich hoffe, die Zeiten gibt es bei dir.
Die Zeiten gibt es auch, aber ich sage mal, nicht arbeiten, das ist immer so verpflichtend. Und für mich ist Arbeit definitiv keine Pflicht, sondern für mich ist Arbeit Leidenschaft und deshalb spreche ich auch nicht von Arbeit. Sondern es ist wie Sport. Und ich vergleiche das auch mal ganz gerne mit Sport und sage auch immer, Unternehmertum ist wie Hochleistungssport. Das sind ganz, ganz viele Disziplinen, die man letztendlich leisten sollte, leisten muss, die man auch trainieren kann und auch wiederum im Training sein sollte und somit dann auch die körperlichen Voraussetzungen mitbringen sollte. Also das heißt, für mich ist Arbeit Leidenschaft definitiv und die Zeiten gibt es natürlich auch, dass ich nicht arbeite, aber das ist so schwimmend. Das heißt, ich bin Familienvater, ich habe zwei Söhne, bin glücklich verheiratet und was mache ich sonst so? Ich mache relativ viel Sport, Ausdauersport, selber ein bisschen Fitnesssport, weil für mich Leistungsfähigkeit, also für mich persönlich auch ganz wichtig ist, dass ich da auch weiter dranbleiben kann, aber auch Wassersport. Wir sind hier nahe am Bodensee und das ist dann immer so ein Naherholungsgebiet. Das heißt, von uns hier ist es in 50 Minuten, dass man am Bodensee dann ist und das ist seegleich Urlaubsfeeling und wir hatten jetzt ja zum Glück dann doch einen schönen Sommer oder wieder einen schönen Sommer, das war so ein bisschen kritisch, aber das ist dann was mich dann auch runterholt. Zusätzlich haben wir noch drei Hunde zu Hause und das ist dann auch immer so ein bisschen Sporthunde, ist so ein bisschen das Ganze ergänzend, ja.
Ah, und den Bodensee, da beneide ich dich richtig. Ich habe mal ein Jahr in Konstanz studiert und seitdem vermisse ich ihn doch sehr.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, auch viele, weil von meiner Jugendzeit ging in Konstanz, also haben auch viele Freunde von mir studiert. Ich selber habe dann aber BWL studiert in der Akademie in Ravensburg. Ist ja auch wiederum bodenseenah. Aber letztendlich Bodensee hat natürlich einfach Flair.
Ja klar, ja, das ist schon so. Aber hier, wo wir jetzt hier auch sind, auch finde ich total. Also ich bin hier gerade angefahren, kam um so fast schon Serpentinen hoch und oben dann erstmal so ein wunderschöner Ortskern mit einer Kirche und dann fährt man raus und ist so dieses typische schwäbische Gewerbegebiet außerhalb des Ortskerns, wo so ein paar fette Unternehmen sitzen, hier in der Mitte drin. Also es ist eine großartige Region, finde ich.
Ich sag's immer so ein bisschen, ist so die Insel der Glückseligen, was wir hier haben, weil wir haben hier mehr sozialpflichtige Arbeitsplätze als Einwohner. und es ist was, wo es wirklich selten gibt. Und das Schöne ist, wir haben so unterschiedliche Industrien, dass man sich nicht wirklich wehtut, sondern dass man sich auch ein Stück weit ergänzt. Man versteht sich auch im Industrie sehr, sehr gut, im Industriegebiet sehr, sehr gut. Und von dem her, das bringt einem da auch gemeinsam weiter. Man hat hier den Markt ein Stück weit mehr oder weniger gemeinsam im Blick und bekämpft sich nicht gegenseitig.
Ja.
Und das finde ich immer ganz arg wichtig. Gemeinschaft, Netzwerk, da tut man sich einfach auch viel, viel leichter.
Ja.
Und vor allem macht es auch viel, viel mehr Spaß.
Ja. Mich würde jetzt gleich total mal dein beruflicher Werdegang auch vor MAFU interessieren, aber damit vielleicht alle da draußen erstmal das so richtig einschätzen können, wo ich hier bin, mach doch mal so einen ganz kurzen Pitch vielleicht. Was ist dein Unternehmen? Was zeichnet es aus? Was macht ihr überhaupt? Wie groß seid ihr?
Ja, ich spreche vom Hier und Jetzt. Wir sind zwischenzeitlich eine Unternehmensgruppe mit 8 Unternehmen unter einem Dach. Immer wenn es um Hochleistungsprozesse geht, sind wir mit einer der ersten Wahlen in den verschiedenen Technologiefeldern. Wieso erkläre ich das so ein bisschen abstrakt? Weil wir als große Vision haben, der Dienstleister des Maschinenbaus zu werden und zu sein. Das heißt also, unser Kunde ist der klassische Anlagenbauer, Großmaschinenbauer, das heißt, der die komplette Linien baut für Automatisierungstechnik. Und wir haben Spezialtechnologien, die reichen von Automation, Lohnbearbeitung, Produktentwicklung, Elektroautomation, Zuführtechnik im Speziellen, dann neue Technologien wie Halbleiter und Wasserstoff, als auch jetzt CNC-Automation. Und das heißt, der Kunde kann, wenn er möchte, sich an allen diesen Bereichen letztendlich bedienen. Er muss es aber nicht. Wir sind ganz, ganz wichtig, nicht ein großes, ein träges, ein langsames. Wir sind hier definitiv kein Tanker und wir werden nie Massentanker werden, sondern wir bleiben Schnellboote. Und deshalb, oben drüber ist die MAFU Holding und darunter sind lauter operative Expertisen. Expertenstatus ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, spitz organisiert, sodass immer das Alleinstellungsmerkmal im Vordergrund steht, dass man ja auch wirklich der Experte ist und beim Kunden auch den Mehrwert bieten kann und der Kunde ihn aber auch bekommt. Und wenn er möchte, dann kann er hier noch mehr davon haben. Der kann Teileproduktion von uns bekommen, er kann dann die Automation bekommen, er kann die Elektroautomation bekommen, er kann komplette Stationen von uns bekommen. Er muss es aber nicht. Und das macht das Ganze aus, dass er uns letztendlich komplett nutzen kann. Wenn er aber uns nicht komplett braucht, auch nicht komplett bezahlen muss, das Overhead zum Beispiel. Ja? Und das ist das, was uns als Unternehmensgruppe ausmacht und auch die Entwicklung. Wir waren ja nie von Anfang an eine Unternehmensgruppe, sondern als ich vor 20 Jahren hier eingestiegen bin, waren wir ein Unternehmen, die Firma Mafu. Und das Schöne ist, wenn man hier so ein bisschen im Schwäbischen ist, dann ist immer die Initialen sind die Gründer meistens, deshalb Ma für Manfred und Fu für Furs, Mafu. Und wenn man es noch genauer betreibt, dann sind wir ja nicht mitten auf der Schwäbischen Alb, sondern wir sind so eine Grenze zum Schwarzwald.
Das ist genau am Rand eigentlich.
Ganz genau, ganz genau. Da legen wir schon auch ein Stück weit Wert. Wir haben so ein bisschen beides. Ja. Von der Seite aus sind wir ja landschaftlich reizvoll, was aber nicht immer ideal ist für Recruiting, für Mitarbeitergewinnung. Aber der Trend ist ja doch auch ein Stück weit raus aus der Stadt, mehr aufs Land. Und wir sind ja ländlich und wir haben ja sehr, sehr viele Vorzüge, die dann Mitarbeiter oder auch der neue Mitarbeiter, der hierher zieht oder zu uns kommt, auch dann genießt, weil es einfach auch schön ist.
So, jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört. Jetzt erzähl doch mal so zwei Beispiele, was ihr genau macht. So vielleicht die, ich habe ja vorher so von Nischen und Spezialanwendungen.
Genau.
Erzähl mal so zwei Dinge, auf die so wahrscheinlich niemand kommen würde, dass es sowas überhaupt gibt, aber ihr macht es und wahrscheinlich ohne euch geht da nichts.
Ist so. Also ein ganz spezielles ist, wir sind der Weltmarktführer für Federzuführung. Und wenn man sagt Federzuführung, dann ist erstmal die Frage, ja, was ist denn jetzt genau mit Feder? Was ist für ein Blödsinn? Also ich selbst, als ich hier angefangen habe, habe mich da auch gewundert. Gesagt, so, jetzt muss ich mich mal mit selber beschäftigen. Also erstens mal, für was brauche ich eine Federzuführung? Ich kannte Federn, klassische Druckfedern, nur vom Kugelschreiber. Und ich kannte es auch damals, weil wie so viele, wenn ich so einen Kugelschreiber demontiere und ich habe mal zwei, die sind ineinander, und ich versuche, die dann wiederum zu entwirren, dann passiert meistens eins, ich verbiege sie, ich verziehe sie und die hat halt einfach nicht mehr die Ursprungsgeometrie, wie sie haben sollte. Und wenn man dann noch weiß, dass die Feder der günstigste Energiespeicher ist, den wir haben in einem Bauteil, es gibt nicht die Druckluft, die günstiger ist, es gibt nicht die Elektrizität, die günstiger ist, es ist und bleibt die Druckfeder. Und dann gibt es eine Frage, die das dann immer visualisiert und plausibilisiert. Was denkst du, wie viele Federn in einem Automobil verbaut sind? Gib einfach mal eine Nummer, was du denkst, wie viel Stück.
Jetzt fairerweise muss man dazu sagen, diese Frage hattest du mir schon mal gestellt in einem Vorgespräch.
Mist.
Aber ich hab tatsächlich mir die Zahl nicht gemerkt, aber ich weiß, dass es viel, viel mehr waren, als ich dachte. Ich hätte jetzt so aus dem normalerweise gesagt, vielleicht so 100, 200.
Ja, es sind, wie gesagt, 1500, aber also zumindest mal jetzt, wo du die Zahl nochmal hörst, dann auch die Erinnerung daran. Also 1500 Federn in einem Automobil, so und jetzt, muss man sich dann wiederum fragen, der wo denn überall, weil das Automobil besteht ja aus ganz, ganz vielen einzelnen Komponenten. Wenn man jetzt vom klassischen Verbrenner ausgeht, ja, nach wie vor noch, das ist auch mein Beispiel hier, alles, was im Interieur zurückkommt, wird von der Feder gesteuert, also die Energie, wo dort letztendlich aufgebracht wird. Alles, was in einem Schloss drin ist, also was ich verschließe, in jedem Schloss sind Federn drin, in jedem Ventil sind Federn, Rückschlagventile und sonst, also alles, was wieder zurückgesteuert werden muss. In jedem Sitz, in jedem Schalter, in jedem Zylinderblock, Ventilschaftabdichtung mit Zylinderkopffeder. Also es sind im Automobil ganz, ganz viele Federn verbaut. Man sieht sie aber nicht, weil ja genau dieses der Sinn und Zweck ist, die Energie aufzubringen, relativ günstig, das Ganze zu tun. Und jetzt ist ja eins, es sitzt ja keiner mehr da in unserem doch sehr industriellen Hochlohnland und fängt an, Federn zu entwirren.
Ich wollte gerade sagen, wo kommt ihr ins Spiel? Also
genau dort. Also der Federhersteller produziert die Feder und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann die Feder in geblistert, also abgepackt, einzeln abgepackt kaufen und habe permanent variable Kosten, also sehr hohe Kosten, die meistens sogar die Verpackung höher als der Stückpreis der Feder ist. Oder ich kaufe sie im Karton und wenn ich dann in den Karton reingreife und 5000 Federn dann hochnehme, dann habe ich meistens auch 5000 Feder in der Hand, weil sie alle zusammenhängen. Und da haben wir die Technologie, die dafür da ist, dass die Feder entwirrt wird, sortiert wird, bereitgestellt wird und das Ganze sogar unterhalb einer Sekunde pro Feder. Es geht nicht bei allen Federn, weil auch da, die Feder ist nicht gleich Feder, aber es geht bei, wir kriegen es mit unserer Spezialtechnologie hin, bei sehr, sehr vielen Federn in so einer Hochgeschwindigkeit, dieses sehr teileschonend zu machen. Und das Schöne ist, das ist mein zweites Beispiel, Der Markt, wenn es um Federn geht, um Federzuführung geht, ist so ähnlich wie im Taschentuch und Tempo. Man spricht nicht vom Taschentuch, sondern hast du immer ein Tempo. Und es ist bei uns sehr, sehr ähnlich. Sag du, brauchst eine Federzuführung, geh zum AFU. Mhm. Und da bin ich stolz drauf und das werden wir auch nicht verlassen. Diese Kernkompetenz ist uns ganz, ganz viel wert und wir sind auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir das soweit geschafft haben.
So, und ich hätte jetzt, bevor wir uns unterhalten haben, mir nie darüber Gedanken gemacht, dass so eine Feder irgendwo zugeführt werden muss. Und aber wenn du es erklärst, ja, es ist logisch und es braucht Leute, die genau das machen. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich in der Anmoderation gesagt habe. Das sind halt diese klassischen Unternehmen, die niemand auf dem Schirm hat, die Dinge tun, die auch niemand auf dem Schirm hat, aber ohne die wahrscheinlich ganz viel, ja, viel, viel schwieriger werden würde. Also das finde ich total spannend. Wir kommen, glaube ich, im Verlauf nochmal des Gesprächs immer wieder, was ihr macht, drauf zurück. Ich will jetzt nochmal einmal zu dir zurück. Du hast ja so ein bisschen erzählt gerade, was du persönlich machst.
Ja.
Jetzt würde mich dein Werdegang interessieren. Also du bist ja heute Geschäftsführer und auch Inhaber der Gruppe.
Genau, also Geschäftsführergesellschaft.
Genau, ja. Das ist der formale Begriff dann. Ja. Aber das war es ja nicht immer. Was war davor? Was hast du für ein Studium, eine Ausbildung? Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Und wie bist du dahin gekommen, dass du dann beim AFU eingestiegen bist? Wie war dieser Weg?
Vielleicht ganz vorne anzufangen, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, aber ein kleineres Unternehmen. Meine Eltern hatten eine Raumausstattung, mein Vater war hier Raumausstattermeister, meine Mutter war in dem Geschäft mit dabei und hat hier dann auch die Gardinen und auch den Verkauf so weit gemacht. Also ich war dann schon immer in einem Unternehmen mit dabei. Dabei auch immer schon ein Stück weit das Thema Leistung gehabt und von der Seite aus auch im Nachgang zu heute auch dankbar dafür, dass ich das so erleben durfte, wie es war. Ich habe dann eine klassische Ausbildung, kaufmännische Ausbildung erst gemacht, eine kaufmännische Ausbildung dazu und das bei einem auch wiederum schwäbischen Unternehmer, auch ein Hidden Champion und vielleicht, das ist auch ganz schön, vom Hidden Champion zum Hidden Champion selbst entwickelt. Das heißt, ich war bei der Firma Trigema. Trigema, ein Textiler, vollstufig hier in Burladingen hauptansässig mit 3 Standorten und man kennt das Ganze, der Herr Wolfgang Krupp, auch damals schon oder der einzigste Inhaber unter ihm und auch mit ihm bin ich beruflich groß geworden, war dort dann erstmal kaufmännischer Auszubildender, war dann relativ schnell nach der Ausbildung stellvertretender Einkaufsleiter, bin dann zum Einkaufsleiter geworden, Expansionsleiter, als auch Ausbildungsleiter. Das heißt, als junger Mann wurde man dort auch toll gefördert und auch, und das war das Schöne für mich, auch viel erlebt, auch viel gesehen, auch viel mitentscheiden dürfen, auch ganz nahbar das Großraumbüro auch schätzen und teilweise auch lieben gelernt, weil die nonverbale Kommunikation ganz, ganz viel gebracht hat. Man war mehr oder weniger mittendrin bei ganz vielen Themen, obwohl man eigentlich nicht dabei war. Und sowas motiviert man klar auch unheimlich. Und wenn man da dann groß geworden ist, ein Stück weit natürlich auch, ich vergleiche es immer ein bisschen Dallas auf der Alp. Ja,
ja, in der Tat.
Ja, ich sag mal, der Grupp ist ja auch eine schillernde Figur und das hat einen damals oder mich als Person, als junger Mann auch schon beeindruckt. Das gewisse Klischee-Denken, Unternehmer, hat auch was mit Klischee immer noch zu tun. Ich finde es, und das möchte ich aber damit auch aufräumen, ja, das ist mir auch heute ganz wichtig. Es ist kein Privileg, sondern es ist ein Privileg, als Vorbild da zu sein, dass man es auch wirklich so sieht und nicht, dass man hier die finanziellen Möglichkeiten in den Vordergrund schiebt. Das ist ausschließlich eine Folge. Wenn ich gut bin, dann ist es so, dann habe ich hier die Möglichkeit, auch mehr zu verdienen, als hier sicherlich in einer Position in einem Angestelltenverhältnis. Aber deshalb macht man es nicht, deshalb tut man es nicht. Das ist nicht die Motivation.
Ja.
Das ist ausschließlich die Folge, wie beim Sport. Ich mache Sport nicht, um hier viel Geld zu verdienen. So, ich mache Sport des Leistungswillen, um gut zu sein, zu gewinnen. Und das machen wir hier auch mit meinen Führungskräften. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir sind resultatsorientiert. Also immer, ich vergleiche es dann immer so, hey Leute, wir wollen gewinnen. Und egal wie jetzt mein Spiel, wie mein Match gerade aussieht, ob mein Match im Kleinen ist, mit meinem kleinen Team, oder ob mein Match in etwas Größerem ist, mit dem Kunden, es bleibt ein Match. Es bleibt immer genau diese Challenge. Und da ist das Gewinne, das Kratzen, am Tisch kratzen, das ist genau dasselbe. Und wenn man sich diesen Vergleich dann vorstellt, dann hat man auch richtig Lust drauf. Und so muss man auch Beruf und dann wiederum Berufung sehen. Ja, weil jemand nur oder in einen Beruf zu gehen, und das empfehle ich auch jedem unserer jungen Mitarbeiter, unseren Auszubildenden und auch meinen Söhnen, versuche ich da ganz, ganz stark auch da ein Stück weit die Leitplanken zu geben. Ich finde, das, was du als mit Leidenschaft betreiben kannst, das wird nicht das Erste sein. Ja, aber das wird sicherlich das Wichtigste sein. Und dann kommt der Rest von alleine.
Ich kann mir extrem gut vorstellen, dass du all das wahrscheinlich in Burladingen auch schon wenigstens gelernt und gesehen hast oder vorgelebt bekommen hast. Du hast gerade gesagt, das Unternehmen ist auch bekannt durch Wolfgang Grupp und Ähnliches. Ist natürlich auch deshalb bekannt, weil Wolfgang Grupp Junior schon bei mir im Podcast war. Das heißt, ihr da draußen alle, ihr könnt unbedingt nochmal in diese Folge reinhören mit Wolfgang Grupp Junior. Da erzählt er nämlich all das vom Großraumbüro, von ganz viel Zusammenarbeit und auch von Unternehmertum. Von daher hört unbedingt mal in diese Folge rein. So, du warst also bei Wolfgang Grupp, bei Trigema. Wie ging es dann weiter? Warum bist du da weggegangen und was hast du dann gemacht?
Der erste Schritt an das Weggehen, sondern ich habe meine Studien dort gemacht. Also ich habe dann über die Akademie BWL studiert in Ravensburg, also dual, weil ich schon immer der Auffassung war, die Theorie reichert die Praxis an. Und ich wollte immer, in der Praxis war für mich das Wichtige, gut zu sein. Und mich hat dann auch das Wissen gekitzelt, dieses noch mehr anzureichern. Das war also mein erstes. Mein zweites Studium, Internationales Management über die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Auch da wiederum das Internationale, auch den Touch dann soweit zu bekommen. Und erst dann hat sich hier so meine eigene Persönlichkeit während meiner Ausbildungszeit und die Zeit danach so gereift, dass für mich klar war, irgendwann selbst Unternehmer zu sein. Weil ich sage mal, die Selbstverwirklichung war mir ganz, ganz wichtig. Das Gestalten war mir ganz, ganz wichtig. Und vielleicht aber auch dann irgendwann der Punkt, die Art und Weise des Führungsstils von Wolfgang Grupp nicht meiner war. Und das musste sich auch erst herauskristallisieren. Am Anfang doch sehr begeisternd, weil klare Ansagen kamen, auch klare Mitteilungen, ich sage mal sehr patriarchisch. Am Anfang, ich sage mal für mich okay und gut, ja, wo ich sage, hoppla, klare, ich mag das, wenn man klar und direkt ist. Aber mit der Zeit dann irgendwann ein sehr rauer Ton auch gegenüber Mitarbeitern herrschte, wo ich mich dann irgendwann nicht mehr so gesehen habe und dann irgendwann klar war, hey, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und es ist immer so ein Reifungsprozess. Und der war bei mir dann eindeutig und klar. Und dann kam die Situation hier mit Mafu. Ich hatte dann zum damaligen Zeitpunkt meine Frau kennengelernt, habe dann geheiratet. Am Endphase des Kennenlernens. Und es gab hier die Möglichkeit, mein Schwiegervater war oder ist Steuerberater. Und das Unternehmen Mafu hat er beraten und Mafu selber war zu dem damaligen Zeitpunkt in eine Turnaround-Phase gerutscht, weil der Unternehmer Manfred Fuß wurde krank, hatte einen Gehirntumor, alles gut, er lebt heute noch, das ist ja also auch da erholt, aber er konnte das Unternehmen nicht mehr selbst führen. Es war auch hier sehr handwerklich, es war sehr ein mechanisches Bearbeitungsunternehmen, also Tränenfräsen ist der Vordergrund gewesen. Und es kam dann noch eine Wirtschaftskrise dazu. Man hat einen Kunden gehabt, mit der 90% ausgemacht hatte bei dem Unternehmen. Und man ist dann von 100, knapp von 100 Leuten runter auf 35, also mehr als geschrumpft, sondern eigentlich betriebswirtschaftlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon grenzwertig. Man hat ja auch monatlich reportet, also was man so kennt von Turnarounds, war das dann auch gegeben? Und wieso habe ich mich dann hier gesehen? Ich war schon immer derjenige, der Ware brauchte. Also ich war auch bei Trigema, der BWLer, aber ich habe Maschinen eingekauft, ich habe Stoffe eingekauft, ich habe Kleinwaren, also Kurzwaren eingekauft. Ich war da sehr, sehr nah am Produkt, weil es mich interessiert hat. Und auch hier, wo ich hierher gekommen bin, Drehen, Fräsen, also hat geklickert, geklackert. Das war damals dann schon die Federzuführung in ganz, ganz kleines Pflänzchen. Das waren 3 Mitarbeiter. Ja, wo die Automation damals war. Aber es hat geklickert, geklackert und ich habe mir dann das auch so zugetraut und habe gesagt, okay, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Bin dann mit eigenem Geld hier eingestiegen, also auch in die eigene Verantwortung, Verpflichtung gegangen und dann hier losgelegt. So, und jetzt kannst du dir aber auch vorstellen, jetzt bin ich hier A, der BWLer, B, komme vom Textiler, bin 28 und will hier, 21 Jahre. Vor 21 Jahren und bin hier dann als der Messias aufgeschlagen und gesagt, Leute, Maschinenbauer, komme ich als junger Mann artfremd und erzähle euch mal, wie Welt funktioniert.
Die haben alle Feste gefeiert,
die
weil du da
gegrölt,
warst. Ne?
Ja, gesagt, endlich übers Wasser laufen.
Ja.
Ja, das war am Anfang gar nicht so.
Ja, klar.
Ja, und das ist auch wiederum so eine Lernphase gewesen. Man wusste zu der Anfangszeit ja nicht, erstmal musste man sich sach- und fachlich in Stellung bringen. Man wusste auch von der Führungsseite aus noch nicht so richtig, wem kann man hier denn wirklich vertrauen oder was heißt es? Ja, also Menschenkenntnis ist das eine, aber das andere ist ja wirklich im Berufskontext. Ja, wer traut einem dieses zu Und wer ist Untergrundskämpfer? Und auch ich hatte hier Untergrundskämpfer, die halt nicht offensichtlich auf meiner Seite waren, sondern vordergründig ja, aber im Untergrund gegen mich gekämpft haben. Und das hat dann wirklich so die ersten 5 Jahre auch gedauert, wo man sich dann auch selbst sicher war und vielleicht auch darüber hinaus einfach klar war, mit der einen oder anderen Person wird es nichts und wo man sich auch trennen musste und wo ich dann auch den Mut hatte, und jetzt sind wir bei Mut, dann ist es auch zu tun, ja, weil am Anfang ist es einfach, man traut sich da selber, gefällt mir dann zu viel Kompetenz weg. Kann ich das auffangen? Wie kann ich das auffangen? Wer ist dann mein Protégé, der das mit mir treibt, ja? Aber es ist nicht so. Es sind manchmal dann definitiv diese Untergrundskämpfer, die man einfach dann nicht mehr hat und auf einmal blüht es, fängt es an zu blühen, weil genau diese Möglichkeit dann da ist. Auch Mitarbeiter, die drumherum gar nicht aufgewacht und aufgeblüht sind, haben dann die Möglichkeit zu wachsen. So ist es dann auch passiert. Es ist unglaublich und deshalb auch mein erstes Learning, was ich auch jungen Geschäftsführern oder jungen Führungskräften mitgebe, schau genau hin, wem kannst du vertrauen und wen brauchst du wirklich und wer ist hier ein Untergrundskämpfer, den du eben nicht vertrauen kannst, und sei dann bitte konsequent. Sei bitte aber nicht überengagiert, weil mit Mitarbeitern ist es ganz, ganz wichtig und Mitarbeiter brauchst du, ja, es hat nichts mit Hire-and-Fire-Mentalität zu tun, überhaupt nicht, das will ich hier auch gar nicht sagen, aber man muss ganz klar sagen, man muss Zöpfe abschneiden, wenn sie abgeschnitten gehören, und das muss man erkennen.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiges Thema, was heute auch vielen schwerfällt, weil ja zunehmend eben ein Führungsstil sich etabliert hat bei vielen, der sehr, ich sag mal, so ein bisschen People-Pleasing ist, ja. Es allen recht machen wollen, eben nicht mehr irgendwie ja basta sagen und durchregieren, scheinbar. Und ich glaube, da geht dann viel schief, weil dann eben häufig solche Leute eben nicht erkannt werden. Und das ist, glaube ich, eine völlig falsch verstandene Form von Führung, weil es ja eben für alle anderen dann genau das Gegenteil von gut ist.
Das ist man, so. Ja. Und auch das Durchregieren ist ja auch immer, wir sprechen immer in zu viel Extremen. Ja,
genau.
Es gibt ja auch noch was dazwischen. Auch ich war am Anfang hier, wo ich frisch angefangen habe, war ich eher patriarchisch, aber ich es auch so vorgelebt bekommen habe. Und wenn man auch langjährige Mitarbeiter von mir fragt, sei, ja, wie ich auch selber persönlich oder nicht Persönlichkeitsentwicklung, sondern Führungsentwicklung hier dann erlebt habe und wie ich mich selber dann auch nochmal entwickelt habe, was für mich dann der richtige Führungsstil war, der kooperative, aber dann doch der bestimmte. Ab einem gewissen Moment dann einfach auch klar, weil ich genau deiner Meinung bin, es braucht ja Führung.
Ja.
Natürlich immer auch hören, immer anhören lassen, immer laut denken, immer mitdenken lassen. Nicht so wird's gemacht, weil ich sage. Nein, ich bin immer auch ausführlich, um meinem Gegenüber die Chance geben, mitzudenken, mit reinzubringen, seine Meinung reinzuschmeißen, sich auszutauschen, gegenseitig mal kurz zu reiben oder einfach auch nur sich die Dinge, ich sage mal in einem kurzen Brainstorming, an die Köpfe zu schmeißen und sagen, guck mal, was haben wir jetzt für Möglichkeiten, was können wir hier rausziehen? Und wenn wir das haben, wenn wir genau diese Kompetenz miteinander haben zu pflegen, dass es hier nicht um die Persönlichkeit, emotionale Ebene geht, sondern abstrakt um die Sachebene, dann haben wir wirklich viel geschaffen. Und das war für mich das große Learning nach den ersten 5 Jahren, den Führungsstil letztendlich dann so zu etablieren und für mich dann auch als Wesentliches, was mich ganz arg umtreibt, genau das Thema Führung.
Ja.
Ja.
Ich würde trotzdem gerne noch einen Schritt zurück, weil also du bist da gerade so drüber weggegangen und so selbstverständlich, so ja, ich war 28 und habe ich gesehen, hier mein Steuerberater hat gesagt, da kann ich und bin ich mit eigenem Geld reingegangen und jetzt bist du Unternehmer. Ich stelle mir das nur gerade nochmal so bildlich vor. Du bist 28, du hast jetzt die ersten Jahre gearbeitet, hast dir vielleicht was angespart.
Ja.
Und dann sagt dir der Steuerberater hier ist ein Unternehmen, was eigentlich gerade in eine riesen Krise reinschlittert und jemanden braucht.
Ja.
Willst du da mit eigenem Geld reingehen? Ich meine, das ist ja auch so ein, also ich glaube, viele werden davor zurückgeschreckt, das Ersparte, vielleicht sogar Kredite oder was auch immer zu opfern.
Ja, yeah. Also,
in Risiko zu gehen. Ich meine, du hättest ja auch am Ende mit nichts dastehen können.
Ja. Das ist so, aber der große Vorteil, ich komme vom Sport. Ich hatte in der Schulzeit mal ein Jahr Schule unterbrochen, wollte Tennisprofi werden, hat nicht geklappt. Das war auch meine erste große Niederlage, also mein erster Traum, der geplatzt ist. Ist ja auch klar, ein Jahr das zu versuchen, das macht noch kein Tennisprofi. Ja?
Ja.
Das war zu Boris Becker Zeiten damals, das war so der Hype. Und ich habe da auch ganz, ganz viel dafür getan, gemacht, trainiert, an mir gearbeitet und auch vieles dem untergeordnet. Aber letztendlich ist es halt nichts geworden, Punkt. Ja. Meine Eltern haben mir das ermöglicht und aber auch nach dem Jahr gesagt, hey, Ralf, alles schön und gut, aber jetzt, du hast gesehen, das ist halt leider nicht, ja. Ich sag mal, da kannst du nicht davon leben, geschweige denn überhaupt davon leben, ja. Sondern wir müssen jetzt gucken, dass du wieder hier Schule machst und so weiter. Und das war dann auch gut. Aber für mich war es der Traum, der zerplatzt ist, also ja, die klar. Niederlage.
Ja, ja.
Dann aber die Ausbildung gemacht, nach der Ausbildung die Stärke, ich sag mal, an mir wieder gearbeitet. Also immer aus dem sportlichen Aspekt heraus. Nicht unter dem Aspekt, hey, ich mache jetzt eine Arbeit. Ich mache jetzt hier eine, oder ich gehe zum Schaffen, zum Blödsinn. Nein, ich habe das immer wirklich aus dem sportlichen Aspekt gesehen. Komm, ich mache jetzt die Ausbildung, ich habe mein Fundament und ich will dann weitermachen, ich will weiterkommen. Ich sehe meinen Erfolg, ich suche meinen Erfolg. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt auch immer wieder mich orientiert, auch Bücher gelesen. Was sind denn so meine Motivatoren? Also das ist deshalb auch, was ich sage, Führung. Also was treibt dich denn selber an? Ja, was ist denn hier dann wirklich deine Grundlage? Und ich bin, na klar, vollkommen bei dir. Das Risiko vielleicht auch nicht ganz so im Vordergrund gestellt. Mhm. Gar nicht so abgewogen im Sinne von, oh, dies und jenes. Ja, zum anderen natürlich auch die Unterstützung meines Schwiegervaters als Steuerberater gehabt, als Beratungskanzlei dann soweit gehabt, wo ich wusste, okay, da kann ich mich auf jeden Fall mal drauf verlassen und kann Vertrauen haben. Das ist kein Externer, das ist auch wichtig. Dass man ein Umfeld hat, wo man eine Base hat, wo auch wirklich, wo man sich verlassen kann drauf und wo man nicht hinterfragen muss, meint das jetzt gut mit mir oder hat der Ratschlag was mit seinem eigenen Vorteil zu tun? Sondern das musste ich dabei nicht. Ja.
Ja,
aber natürlich,
ja.
Ich musste hier dann die Verantwortung übernehmen und definitiv nicht mit Erspartem hier reingegangen, sondern Erspartes genutzt, um zu hebeln. Das heißt,
ja, ja.
Ich bin mit meinem Ersparten zu der Bank gegangen und habe gesagt, wie viel Geld kriege ich dafür, ja, dass ich hier hebeln kann, um dann auch wirklich einen Kredit für die Gesellschaftsanteile aufnehmen konnte. Und es war dann auch nicht gleich hier mit 100% oder sowas, sondern erstmal halt mit 25%.
Ja.
Ja. Und da aber auch dann wirklich mit Schulden da. So, und das ist ja okay, aber ohne Risiko, war für mich auch schon immer klar, gibt es hier keine Möglichkeit. Und ohne Selbstverwirklichung gibt es auch nicht genau diesen, dass ich mich auch verwirklichen kann. So, und das war für mich eigentlich Motivation genug. Und ich bin dann bei dir, weil es geht ja dann weiter. Es kam ja dann nach 5 Jahren, und jetzt war dann nach 6 Jahren, kam dann 2008. Und 2008 ja. War die
2008,
Weltwirtschaft, ja. Da kam die Weltwirtschaftskrise, ja. Und das war, da kann ich auch, der weiß noch wie heute, das war an einem Freitag, mein Prokurist des Unternehmens rief mich an, ich war auf der Messe und hat gesagt, unser Großkunde damals, wir hatten ja immer noch das große Thema, wir haben einen Großkunden gehabt und wir haben mit viel Anstrengungen die Abhängigkeit verringert von diesem Großkunden. Aber niemals, indem wir seinen Umsatz verringert haben, sondern indem wir andere aufgebaut haben. Das war ja die Schwierigkeit dabei, also eher über überproportionale Kosten. Das Ganze dann auch versucht, die Abhängigkeit zu reduzieren. So, und jetzt kam dann, dass hier auf einmal an dem Freitag der Großkunde sagt, ich kann nichts mehr bestellen. So, wie? Ja, wir haben keine Aufträge. Also sprich, bei uns sind Großkunden abgesprungen.
Ja.
Und direkt durchgegeben. Ja, wie soll ich das verstehen? Also wirklich, ich habe dann den strategischen Einkaufsleiter angerufen und gesagt, wie ist das zu verstehen? Also ja, wir müssen jetzt erstmal sichten, wir müssen erstmal schauen, gucken, wie das Ganze wird. Und es war dann wirklich von jetzt auf nachher haben wir zuerst 40%, dann 50%, relativ schnell 50% des Umsatzes nicht mehr gehabt. Und der Kunde ging so, unser Großkunde ging sogar so weit, dass er selber, er hat den Betriebsrat, er musste na klar auch schauen, ich habe nachher natürlich auch Verständnis dafür, auch schauen, er musste Arbeit reinholen für seine Mitarbeiter. Er hat uns dann auch abgekündigt, also Baugruppen, die wir hier für ihn geliefert haben, gesagt, du, tut mir wirklich leid, aber die werdet ihr nicht nur jetzt nicht mehr liefern, sondern die kündigen wir dir komplett ab, die müssen wir reinholen. Also auch die Perspektive genommen. So, und das sind dann solche Punkte, wo du dann wirklich Existenzangst hast. Da zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann auch privat gebaut, kleine Familie, wir hatten in der Zwischenzeit auch einen ersten Sohn bekommen und das ist dann nochmal eine andere Nummer. Das prägt. Und zwar in der Art und Weise, dass du dann auch wirklich mit den Konsequenzen schlafen gehst.
Ja.
Dass du sagst, hey, 50%, du hast ja BWL studiert, ja, du kommst mit 50% Umsatz. Damalig in BWL hieß das tot. Punkt. Ganz einfach nur tot. Das ist nicht aufzufangen gewesen. Und wir hatten damals noch eine Kanzlerin, die Angela Merkel, die dann definitiv ohne Not heraus die Kurzarbeit ermöglicht hat. Kurzarbeit auch im Sinne von Zeitkunden, im Sinne von Urlaubskunden nicht berücksichtigt werden musste, sondern wirklich die Hilfe, die ein Unternehmen angeboten hat. Und das hat aber auch geholfen. Das hat vielen, vielen, unter anderem auch uns, in der Kürze der Zeit erstmal dazu geholfen. Und das Ganze lief ja dann ein Jahr später, so schnell wie das runterging, ging es ein Jahr später wieder nach oben. Also auch da, dieses, dass wir keine Mitarbeiter rekrutieren, also erstmal freisetzen, will Kosten sparen und dann wieder rekrutieren, will schnell wieder los. Das war ja nicht da, sondern das war ja genau das, was das Instrument eigentlich auch bringen sollte. Es sollte Flexibilität bringen, es sollte kurzfristig die Entlastung bringen, aber dann an Aufschwung wieder teilhaben lassen. Und es hat es vollkommen gebracht. Also auch heute noch, das war für mich eine Mega-Erfahrung, emotionalen Höhen und Tiefen und dann aber auch wirklich den Aufschwung wieder mit den bestehenden Mitarbeitern raus aus der Kurzarbeit, Aufschwung, das war so wirklich mitreißend. Also auch heute jetzt noch geht's da, kommt ein bisschen Gänsehaut raus, weil das sind wirklich Erfahrungen, wo einen prägen. Und da hat sich ein Satz immer für mich eingeprägt. Sei schneller als die Krise. Du musst schneller sein als die Krise. Es gibt nicht, wird schon, kommt schon, klappt schon. Nee, Mist, das gibt's nicht. Mach deine Szenarien, denk es durch, was könnte passieren, denk voraus, sei zwei Schritte schneller und sei immer auf der Hut. Heißt, hab das Ohr am Markt. Und das hat sich ja dann auch bewahrt, weil danach haben wir jetzt auch ganz, ganz viele Krisen hinter uns. Also nach Corona sind wir ja nicht mehr aus der Krise herausgekommen. Oder das war der Start. Und
rutschen wir gerade immer mehr rein. Ist das vielleicht etwas, was du gerade beschrieben hast, dass viele Unternehmen genau das gerade nicht machen? Schneller als die Krise sein, sondern eher vielen Entwicklungen hinterher zu hecheln. Also wenn ich mal auf die Automobilindustrie schaue, wenn ich mal auf auch viele andere Technologiebranchen in Deutschland schaue, habe ich immer das Gefühl, die hecheln eigentlich hinterher.
Das ist vielleicht vordergründig so. Also das Automobil ist ein ganz spezielles Thema. Wenn du da die Historie der Elektromobilität anschaust, hatten wir ja, also zum einen ist schon die Automobilindustrie schon zum dritten Mal tot gesagt worden, ja. Also das erste Mal, als dann wirklich der Revoluzzer Tesla mit ganz viel Vision, wenig Ertrag, wenig schwarze Zahlen, mit viel, viel roten Zahlen, aber trotzdem das Ganze umgekrempelt hat, hatte die Automobilindustrie lange, lange Zeit gewartet. Und das war für mich auch richtig. Trends muss ich hier nicht immer gleich verfolgen. Das hat auch was mit Kontinuität zu tun. Und das macht auch den Mittelstand aus. Ich muss hier nicht sofort reagieren. Hat nichts damit zu tun, bin ich schneller als die Krise. Ich muss es abschätzen können. Ich muss vorbereitet sein. Das heißt für mich schneller sein als die Krise. Aber man muss nicht gleich in Aktionismus verfallen und irgendwelche Dinge tun, um nur sagen zu können, ja, ich war doch schneller als die Krise, ich habe doch meine Maßnahmen umgesetzt. Ja, Blödsinn, das hat was mit Aktionismus zu tun. Also hat lange, lange Zeit dazu geführt, was kam dann? Mit relativ schneller Zeit, in kurzer Zeit Modellpolitik gewandelt, es kam die Elektromobilität rein, die war auch relativ erfolgreich. Also wenn du dann die Premium-Segmente anschaust, die sagen wir den Taycan bei Porsche, bei Audi, den e-tron, bei VW, die ID3s und 4s und 5s und so weiter, die waren ja nicht unerfolgreich, ja, am Anfang. So, aber dann hat es aufgehört, weil dann hat man schon wieder so ein bisschen das Gespür gehabt, auch von der Startseite aus. Man hat das Ganze eingeführt über Anreizsysteme und hat das Ganze aber nicht mehr weiter flankiert. Und da sind wir halt nun mal als Volk, als deutsches Volk schon so, wenn ich hier die Anreize dann soweit nicht mehr habe, also die Motivationsrahmenbedingungen nicht mehr geboten bekomme, dann verliere ich auch relativ schnell die Lust, weil wenn dann hier wenn es an den Anführungszeichen eigenen Geldbeutel geht, dann bin ich halt auch ganz, ganz schnell, dass ich wieder bequemer werde. Also dann werde ich dann nicht mehr mitgenommen. Also das heißt, da bin ich ein bisschen kritischer und wenn mich dann den Wettbewerb aus China, der dann so dramatisch schon unterstützt vom chinesischen Staat wird, wo schon in Wettbewerbsverzerrung letztendlich dann endet, dann bin ich zwar auch nie Opfer der Umstände, aber es ist natürlich auch eine Rahmenbedingung, die es schwierig macht. Heißt also, wir sind da gerade mitten in der Transformation, der Zug ist auf dem Glas, ist losgefahren, definitiv, der wird auch nicht mehr halten. Die Elektromobilität ist da, sie ist im Moment gerade im Stocken, aber sie ist da. Es ist bloß die Frage, wer sitzt im Zug und wer bleibt draußen. So, das müssen wir uns halt weiter beobachten, aber wir haben da noch längst nicht die schlechteste Position. So. Mhm. Heißt aber, im Mittelstand ist es dann doch eher so, und da bin ich bei dir. In Unternehmen unserer Größenordnung, da sind vielleicht nicht immer so die betriebswirtschaftlichen Expertisen an der Führung, sondern doch sehr, sehr stark auch die fachlichen Expertisen. Und auch in der Führungsebene, man wird hier sehr schnell zur Führungskraft, weil man fachlich gut ist, aber vielleicht nicht führungsseitig ausreichend ist. Mhm. Also ich spreche da wirklich ausreichend. Und das finde ich dann immer auch extrem schade, weil ich nicht stärke damit, sondern meistens stärke Schwäche. Ich bin fachlich gut, führungsseitig, weil mit Personal Perspektive geben, viel, viel Kommunikation betreiben, auch Stärken und Schwächen analysieren können, auch dann nicht mehr der Beste sein wollen, sondern die Besten machen. Das ist es ja, was Führung ist. Ich bin Coach, ja, ich muss mich zurücknehmen. Ich muss nicht mehr und ich soll auch nicht mehr der Beste sein, sondern ich muss um mich rum die Besten machen können. Und das ist das, was letztendlich dann Führung auch bringt. Und da hat sich doch schon damalig einiges getan und zu heute sehr stark. Man hat doch jetzt zwischenzeitlich mehr Expertise in mittelständischen Unternehmen, die auch betriebswirtschaftlich auf der Höhe sind.
Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, mal auf dieses Thema Hidden Champion zu kommen.
Ja.
Wir benutzen diesen Begriff ja doch relativ häufig. Vielleicht einfach mal zunächst mal so ganz kurz und knackig. Was ist für dich ein Hidden Champion? Und warum ist vielleicht Marfu auch einer?
Ja, also nicht bloß warum ist vielleicht Marfu einer, wir sind ein Hidden Champion. Und da sind wir stolz drauf. Ja. Also was macht denn aus, das, was du vorher schon eigentlich schön klar und eindeutig definiert hast? Ein Hidden Champion macht was in der Nische, was ihm hier Marktanteile, egal mal wie klein oder groß der Markt ist, aber was ihm Marktanteile zuspielt und wo er fast schon die Zielgruppe besitzt.
Mhm.
Ja, also beherrschend in seinem Bereich soweit ist. Was er deutlich besser technologisch oder auch prozessorientiert besser macht als seine Marktbegleiter in irgendeiner Art und Weise. Meistens nicht ganz so bekannt ist, weil die Hidden Champions sind ja nicht im Produktvordergrund. Also jetzt kann man Porsche sehen. Porsche ist auch ein Hidden Champion, aber der hat ein kleines emotionales Produkt, der vorne ist. Es gibt aber ganz, ganz viele, die in ein Produkt reinliefern, wie bei uns auch die Feder. Also die Feder sieht man weder, dass man irgendwo überhaupt weiß.
Und schon gar nicht, dass sie irgendwo zugeführt werden musste.
Absolut, dass also irgendwas getan werden musste.
Genau, das ist ja noch versteckter.
Ja. Also das heißt, in den Annalen der Prozesse unterwegs ist und aber ohne dieses gar nicht möglich ist. Also das ist für mich ein Hidden Champion und da gibt es definitiv ganz, ganz viele, vor allem auch bei uns in der Gegend, also in der Gegend in Baden-Württemberg, weil das vielleicht auch was mit dem klassischen Tüfteln, Erfinden, Disziplin, nicht nachlassen, festbeißen und ich sag mal aber auch erkennen. Also aus einer Chance, aus einer Möglichkeit eine Chance erkennen und dann auch dranbleiben. Und das macht hier so ein bisschen das Ganze aus und es kommt ja nicht ohne Grund scharfe Häuselbauer. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir als Schwaben immer nur sparen, sondern nee, weil die Priorität liegt hier doch vielleicht in was anderem.
Ja.
Nicht nach außen tragen, nicht ich bin der Größte, der Stärkste, der Tollste, sondern hey, nee, ich möchte was machen, was mich erfüllt. Ich möchte was machen, wo ich dranbleibe. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele in diesem Bereich und das ist für mich wirklich ein Hidden Champion. Ja? Also nicht irgendein Unternehmen, der was außergewöhnliches Kleines macht, sondern es muss schon was Relevantes haben, eine relevante Größe. Und jetzt darfst du mich aber nicht fragen, was Relevanz bedeutet, sondern es muss einfach eine relevante Größe für den Markt bedeuten.
Ja, ja? Je nachdem, wie der Markt
so,
halt ist.
Ganz genau.
Ja, klar.
Ja. Und dann gibt es dann solche typischen Eigenschaften wie jetzt Taschentuchtempo. Ist halt nun mal so. Ja, irgendwann, wenn du es so weit nach vorne gebracht hast, dann hast du genau dieses als Privileg, dass man dann die Lösung nach dir benennt.
Ja.
Ja.
Ja, es ist eine schöne Definition. Ich hatte mir auch die Frage aufgeschrieben, warum gerade Hidden Champions hier auf der Schwäbischen Alb und in Schwaben sowieso so eine Tradition haben. Das hast du ja gleich schon mal direkt mit beantwortet. Was ich mich so ein bisschen frage, hast du das Gefühl, ob sich das gerade so ein bisschen ändert? Ihr wisst da draußen ja, ich bin geborener Schwabe, aber seit 39 Jahren im Exil, um Gottes Willen, ich bin alt. Und immer wenn ich hier runterkomme, also es ist immer noch sehr heimisch, aber es ändert sich ja schon die Region auch ein bisschen. Hast du auch das Gefühl, das schwäbische Tüfteln, Schaffen, die Disziplin, all das, was du gerade gesagt hast, ist das immer noch so oder ist das auch im Wandel?
Es ist definitiv im Wandel. Also aus mehreren Perspektiven, wie ich finde und auch feststelle. Also das Leistungsorientierte ist gerade durch die Corona-Krise hat sich doch was breit gemacht und für mich das absolute Unwort, Work-Life-Balance. Und das ist für mich was, wo ich nicht nachvollziehen kann, wieso man hier, ich sag mal, das Ganze so in den Vordergrund stellt und dann auch solche Auswucherungen und Ausprägungen wie 4-Tage-Woche und so weiter. Das sind ja alles Dinge, nochmal, bitte mich nicht falsch verstehen, ich bin hier nicht der Schleifer, nicht derjenige, der in der Peitsche dasteht, aber wir müssen doch eins überlegen. Ist es denn nicht viel, viel schöner, sich vorzustellen, ich habe was gefunden, wo mir so viel Freude macht, wo ich so viel Engagement mit reinbringen kann, weil das mache ich mindestens 8 Stunden am Tag und vielleicht auch noch darüber hinaus. Und dann noch mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist doch eine Vorstellung, die viel, viel mehr Spaß macht, als zu sagen, du guck mal, ich arbeite, also ich worke, um eine Balance zu bekommen, um dann meine Freizeit damit zu bezahlen, weil die Freizeit bringt mir eigentlich den Ausgleich. Das ist doch irgendwo nicht ganz so das Sinn und Zweck.
Ich sehe, also das zumindest mal nicht
meine Sichtweise darüber. Und es sollte doch viel, viel mehr das sein, wenn man mit seinem, was man tut, nicht ganz so zufrieden ist, dann sollte man sich darüber Gedanken machen und sich nicht irgendwo als Opfer des Umstandes sehen und sagen, ich brauche meinen Ausgleich. Nee, was ist denn mein Ausgleich? Wieso brauche ich denn meinen Ausgleich? Wieso brauche ich denn im Sport nicht meinen Ausgleich? So, und da habe ich doch genau das. Ich habe hier meine Leistungsbewusstheit, ich habe hier mein Gewinnen, ja, also das, was letztendlich das dann auch wieder ausmacht. Also damit auch meine Endorphine, die sich freisetzen, also sprich meine Glücksgefühle, die ich dadurch habe. Und das habe ich im Beruf doch genauso. Vielleicht nicht ganz so exakt, weil ich das Match nicht direkt habe, aber ich habe sehr, sehr viele Matches. Also es ist bloß eine Definition, was ich hier als Match oder als a Game, als Challenge soweit sehe. Ob das jetzt ein Jahr ist, vielleicht, dem ich strategisch plane in meiner Position. Wenn ich als klassische Führungskraft dann bin, wenn ich mein Team sehe, dann ist meine Challenge jede einzelne Person, wo mein Teammitglied ist, indem ich hier dann wirklich schaue, wo sind die starken Schwächen, wie kann ich weiterentwickeln, wie kann ich Hilfestellen leisten, wie kann ich in dem Projekt unterstützen, dass es zum Erfolg wird, aber dann auch den Erfolg feiern, auch thematisieren. Hey, guck mal, das wurde der Erfolg, das ist nicht normal. Das macht es doch aus. Nach einem Fußballspiel, wenn ich gewinne, gehe ich doch auch in die Kabine und habe hier eine Mega-Freude und singe, tue, mache, tanze. Ja, wieso denn nicht bei uns? Also hier im Job, im Beruf, das macht's doch aus. Und wenn ich die Vorstellung habe, dann macht's doch. Also das macht für mich Arbeiten gleich selbstverwirklichen und Spaß. Und daher sehe ich, und das komme ich jetzt wieder zum großen Ganzen, dass sich unsere Leistungsbereitschaft so ein bisschen, dass sie ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, dass wir im Moment auch nicht so richtig merken, dass das vielleicht auch der Preis des Wohlstandes ist und im Moment nicht das gelernt haben aus der Krise. Wir haben hier eine große Abhängigkeit gehabt gegenüber Asien und haben sie gespürt.
Ja.
Also definitiv und haben aber ganz, ganz schnell sind wir zum alten Muster gekommen und sehr, sehr viel auch jetzt wieder genau. Die gleichen Supply Chain Ketten sind jetzt wieder da und noch viel, viel gefährlicher, weil ich sage mal, in Asien fragt man nicht nach der Zeit, man fragt nach dem Ergebnis. Dort ist man hungrig und der Hunger ist mittlerweile nicht mehr kopieren, sondern der Hunger ist halt das Ergebnis von Innovation.
Ja, ja, klar.
Ja, und die Innovation, das sehen wir jetzt, in was für einer Kürze der Zeit man es schafft, eine Automobilindustrie nach oben zu ziehen, die aber auch wirklich nicht schlecht ist.
Also hey, ich meine, das Beispiel Wolfgang Ufer Smart, der ja hier war, ich meine, Smart ist heute zu 50% chinesisch und die Technik kommt aus China. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass der Daimler die Technik nach China liefert, sondern plötzlich umgekehrt.
Ja, und damit aber auch Geschwindigkeit mitbringt. Ich sage mal, die Entwicklungen dieses Autos ja um die Hälfte verkürzt wurde, aber nicht durch unsere, also sprich deutsche Prozesse, sondern durch Umdenken. Und wir hatten das auch mal, also wenn du in der Vergangenheit noch die Porsche-Historie mal Revue passieren lässt, man ist nach Japan, um zu gucken, wie man dort, Lean das Ganze macht.
Ja.
Und dadurch haben wir es geschafft, oder was heißt wir? Dadurch hat man es geschafft, dieses Unternehmen zu retten und letztendlich nach vorne zu bringen. Und irgendwie kommt es für mich gerade so im Großen und Ganzen wieder so an. Auch ich bin ja in einer zweiten Funktion, ich bin im Vorstand beim VDMA, das heißt der Verband des Deutschen Maschinenbaus. Und auch da haben wir vor 4 Jahren noch diskutiert, wie könnten wir den Absatzmarkt in China für uns erschließen. Zwischenzeitlich diskutieren wir komplett andere Dinge. Wie können wir unseren Heimatmarkt schützen?
Ja.
Also komplett umgedreht von der Seite aus und auch da die Wettbewerbsfähigkeit, die ist in aller Munde, weil wir haben definitiv hier an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Woran machst du das fest? Also das hört, also wir haben es hier immer wieder auch als Thema im Podcast. Man hört es im Prinzip von jedem Unternehmer, Wettbewerbsfähigkeit ist bedroht. Wenn du versuchst mal so ganz knackig zusammenzufassen, was sind so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, da verlieren wir als Standort gerade Wettbewerbsfähigkeit?
Also klassisch, Wettbewerbsfähigkeit hat was immer mit Geschwindigkeit zu tun, mal prinzipiell, immer. Und was beeinflusst Geschwindigkeit? Geschwindigkeit beeinflusst definitiv Regulatorien. So, das heißt also, wenn ich jetzt überlege, wieso reguliere ich eine Arbeitszeit, wenn es Möglichkeiten gibt, in der Zeit des Fachkräftemangels Mitarbeiterperspektive zu bieten im Sinne von mehr Arbeit, dadurch mehr haben, dadurch mehr letztendlich im Geldbeutel als Kaufkraft besitzen, um dann wiederum in den Kreislauf zu bringen. Also einfach ganz klassisches Leistungsprinzip. Durch mehr Arbeit habe ich mehr im Geldbeutel, ich kann mir mehr leisten und somit dann einfach auch den klassischen Kreislauf. Also daher kommen wir doch.
Ja.
Also das ist doch die Basis gewesen. So, und wenn man da immer wieder hört, auch von gewissen Gruppen, indem man sagt, hey, mehr Arbeit rechnen sie ja gar nicht mehr, weil das, was dann auch bei mir auf dem Gehaltszettel letztendlich da ist, auf Gehaltsnachweis da ist, da habe ich doch lieber die Freizeit. Kann ich dann teilweise nachvollziehen, weil die Abzüge sind einfach groß. Und ich habe ja selber Leserbriefe geschrieben hier zum Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und sage, hey, wieso denn Sonderzahlungen nicht steuerfrei? Wieso Überstunden nicht steuerfrei? Das ist doch genau der Anreiz. Wir haben doch genau dieses, was wir brauchen. Wir brauchen doch die Wettbewerbsfähigkeit im Sinne von Leistung. Jetzt habe ich gerade vorher den Vergleich gemacht mit Asien. So, da fragt man nicht danach. Da fragt man nicht nach der Zeit, da fragt man nach einem Ergebnis. Darf ich? Kannst du mir? Ja, wie sieht es denn damit aus? Und das sind doch die Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Das macht es doch dann nahe aus. Und wenn ich dann mehr haben will, dann kommt nur eins. Du kannst mir tun, wir haben doch die Arbeit da. So, im Moment ist es gerade ein bisschen weniger in unserer gesamten Wirtschaft, aber prinzipiell haben wir doch immer noch unseren Fachkräftemangel. Und wir thematisieren eins nicht. Wir haben 2030 und 2030 kommt die erste Bombe, die platzt. Wir haben dann den ersten großen Renteneintritt vom geburtenstarken Jahrgang. Und da fehlen uns ganz, ganz viele Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt in die Rente weg. Und der zweite kommt 2035 und da wird's fatal. Da kommt die richtige Bombe. Also das heißt, das haben wir noch so gar nicht ankommen lassen, zumindest mal in der Thematisierung. Aber das steht, also das sind keine Überraschungen, die kommen. So, also heißt doch, ich muss mich jetzt schon rüsten und zwar nicht mit Regulatorien, sondern genau mit dem gewissen Freiheitsdenken, mit der gewissen Freiheit, natürlich nicht ausnutzen. Das hat damit nichts zu tun, aber es ist doch auch da wiederum, ich brauche nicht den gesunden Menschenverstand immer bevormunden, sondern ich muss doch auch Freiheit lassen. Ich muss auch die Möglichkeit geben, freie und logische Entscheidungen fällen zu dürfen. Und man ist doch nicht als Unternehmer oder als Unternehmen grundlegend schlecht und will nur schlecht. Das ist doch völliger Blödsinn. Aber so wird man immer wieder auch hingestellt in Form von der Regierung, in Form von der Politik. Sondern ihr habt doch hier ein soziales Geflecht und das hat man hier auch gesehen während Corona. Die Homeoffice-Phase ist doch zurückgegangen, nicht weil die Effizienz, oder letztendlich dann auch, aber die Effizienz gelitten hat, sondern wir haben doch eins, wir sind doch soziale Menschen. Man hat gemerkt, das Unternehmen ist nicht nur ein Ort zum Arbeiten, nicht nur ein Ort zur Selbstverwirklichung, sondern eine Kommunikationsplattform, eine Begegnungsstätte, ein Miteinander. Und ganz, ganz viele haben genau dieses dann auch erfahren und sagen, hey, eine gewisse Vereinsamtheit, eine gewisse Alleinheit und auch eine gewisse Motivationslosigkeit, weil genau dieses in der Gruppe dann nicht mehr da war. Und es ist, bringe ich dann immer ein Beispiel, wie so funktioniert Fitnessstudio. Ich könnte mir die ganzen Dinge, alle Handelbanken, einen Turm und das ganze Zeug, was ich brauche, nach Hause kaufen. Und manche tun es auch. Wie viel sind denn so diszipliniert und machen es dauerhaft?
Gut, es sind auch viele nicht diszipliniert und buchen sich das Fitnessstudio und gehen da nicht hin. Aber das ist
Leistungsgedanken. Ja, aber ich habe doch einen Ort, wo ich hier Interessensgemeinschaft habe. Und das ist doch nichts anderes
als
Unternehmen.
Ja, richtig. Ja. Aber vielleicht nochmal, also ich fand übrigens gerade spannend, wo du nochmal das Bild vom Unternehmer, ich muss mich daran erinnern, ich hatte Miriam Wohlfahrt, das ist eine Finanzunternehmerin aus Berlin, die hat mehrere Fintech-Startups gegründet. Und jetzt so schön hier im Podcast gesagt, also weil du gerade meintest, dass das eine politische Frage auch ist, wie sozusagen die Unternehmer und die Medien. Nein, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche, dass in der Gesellschaft häufig Unternehmer als so negativ angesehen werden. Und das, sie sagte, das spiegelt sich bis in den Tatort hinein, also in die Fernsehsendung. Weil wenn man im Tatort guckt und dann kommt ein großer Unternehmer, dann weiß man automatisch schon, das ist der Böse, das ist der Mörder. Das ist eigentlich in fast jeder
Episode. Ist das so?
Es gibt tatsächlich, haben sich mal Leute auch angeschaut. Also wenn so ein gerade so ein mittelständischer Unternehmer im Tatort auftritt, dann weiß man in der Regel schon, okay, das ist der Böse. Und das ist so eine Darstellungsform, die einfach zeigt, was für ein Bild wir in der Gesellschaft von Unternehmertum haben. Und ich glaube, da muss man ganz viel dran tun, weil das ist auch etwas, was sich in meinen Augen auch verändert hat. Also Und was also früher hier auf der Schwäbischen Alb und auch in weiten Teilen von Deutschland, glaube ich, undenkbar gewesen wäre, weil da waren die ganzen Unternehmer von diesen vielen mittelständischen Unternehmen, das waren Leute. So. Und heute hat es schon ein sehr negatives Bild bekommen. Ich glaube, da muss man dran arbeiten.
Das ist so. Also ich sage mal, dran arbeiten im Sinne von, ja, also zum einen, das war mir so gar nicht bewusst, also zum einen, ich gucke auch nicht so viel Tatort, aber...
Ich auch nicht, aber ich habe mich damit beschäftigt, das ist wirklich so, ja.
Aber es hört sich mal nicht so fremd an, was du da sagst, dass es wirklich so sein könnte, dass man Kapital gleich macht, Macht gleich schlecht, so deuten kann. Aber was ich eigentlich hinaus will beim Unternehmertum ist, Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und Verantwortung übernehmen, das ist eigentlich was wir vorleben müssen. Weil genau das ist es ja, was wir brauchen.
Ja.
Und was auch Spaß macht. Das ist ja nicht was ein Muss ist, sondern was ja auch wirklich auch Spaß macht. Voranzugehen, Vorbild zu sein, mitzugestalten und auch generell zu gestalten. Auch wir unterstützen hier Projekte. Es gibt da so ein ganz, ganz tolles Projekt. Das ist Rocket Bits. Das ist eine eingetragene Verein aus Berlin. Und die in die Schulen gehen. Also das ist so ein komplettes Konzept, wo man dann als Unternehmen, als Sponsor auftreten kann. Und dort in den Schulen ein komplett fertiges, pädagogisch abgesegnetes Buch mitbringen und auch die Lehrkräfte dann geschult werden für eine Projektphase von 3 bis 4 Monaten, um dann zu gestalten, Unternehmen zu haben. Das heißt, die jungen Leute mit 7., 8. Klasse werden dann hier zu Organisationen, sie können sich einen Beruf aussuchen, eines Geschäftsführers, Fertigungsleiter, Produktionsleiter und sowas immer, stellen dann ein, durchleben das, müssen ein Produkt gestalten, meistens ja irgendwas zu essen, müssen dann einen Marktplatz finden, das ist der Pausenhof, wo sie dann ihr Produkt gegenüber den anderen auf dem Marktplatz anders positionieren, dass sie auch was verkaufen. Kriegen ein gewisses Budget, ein kleines Budget, wo sie dann einkaufen können und irgendwas machen können. Und da kommen ganz, ganz tolle Sachen raus. Also wenn ich überlege, was dort so gestaltet wurde, und da sieht man dann, dass aber auch dieses bei uns im Lehrsystem zu wenig gemacht wird. Also es wird zu sehr entweder auf Studium oder auf Ausbildung gelegt. Aber genau dieses Selbstständigkeit gestalten können, Startup-Mentalität, sich ausprobieren, das ist so genau das, sich selbst finden.
Das ganze Thema Unternehmertum ist in der Schule viel zu gering. Das ist übrigens auch was Miriam Wohlfahrt sehr stark thematisiert hat und was sie sich so zu eigen gemacht hat. Also hört am besten diese Episode auch noch mal rein. Die ist ein bisschen älter, aber das lohnt sich total. Aber also ich finde tatsächlich auch, dass Schülerinnen und Schüler, die beschäftigen sich heute mit allem Möglichen, aber überhaupt nicht mit Unternehmertum, mit was bedeutet das, ein Unternehmen zu gründen, was bringt das mit sich, was bringt das für Verantwortung, für Risiken, für Chancen, wie funktioniert das überhaupt und auch generell dieses ganze Thema, was mir immer wichtig ist, ist Eigenverantwortung, also Menschen zur Eigenverantwortung zu erziehen, eben nicht zu sagen, dass im Prinzip immer alle anderen für einen mitverantwortlich sind, dass man immer nochmal so ein Netz hat, wo man sich dann reinlehnen kann und da irgendjemand sorgt schon dafür, dass es gut geht. Nein, man ist am Ende doch erstmal für sich selber verantwortlich. Und das auch wieder in die Schulen mehr reinzutragen, das würde, glaube ich, schon sehr stark helfen. Aber
ja, und auch von der politischen Seite aus, das genau diese Freiheit zu lassen. Ich muss nicht bevormunden, ich muss nicht alles vorgeben. Ja. Es ist nicht die Aufgabe des Staates. Es ist die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, ja. Und dann aber machen zu lassen, die Mechanismen machen zu lassen. Das funktionierte doch deutlich besser. Die Anführungszeichen, die Bevormundungspolitik ist nicht das Richtigste. Ich sage mal, soziale Marktwirtschaft ist unheimlich wichtig. Ja,
natürlich.
Ja, um dann auch wirklich das Auffangnetz zu haben, aber nicht vordergründig.
Also ich glaube, man kann es gut vergleichen mit Eltern. Also es gibt, also der Staat sollte eigentlich so ein bisschen sein wie die Eltern. Für einen da, wenn es notwendig ist, auch einen gewissen Schutz bieten, dafür sorgen, dass man einen guten Start hat, aber bloß keine Helikoptereltern sein, die die ganze Zeit um einen rumflattern.
Ja, finde ich schön, dass schöner Vergleich.
Das ist sozusagen und im Moment sind wir in so einer Helikoptersituation gefangen gefühlt. Und alle, also normalerweise so als Kind findet man das eher ätzend.
Ja.
Und aber ich glaube, so gesellschaftlich finden das gerade sehr viele richtig, richtig gut. Und ich glaube, da rauszukommen, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass wir eine richtige Krise brauchen.
Nee, das hoffe ich natürlich auch nicht. Ist so. Daran arbeiten wir ja auch nicht bloß als Unternehmen, sondern auch grundsätzlich und generell, dass man hier nichts Destruktives braucht. Eine wirkliche große, große Krise. Das sehe ich auch nicht so, aber wir sollten jetzt einfach auch die Alarmsignale auch richtig deuten und entsprechend handeln. Ja. Und von der Seite aus wäre das mir auch ganz klar wichtig. Aber vielleicht nochmal kurz, genau weil du sagst Helikoptereltern, vielleicht zurückzukommen zu dem Thema Führung. Wir haben ja vorher, oder ich habe vorher dir erzählt, dass mir zum damaligen Zeitpunkt dann, wo wir in der Weltwirtschaftskrise so mittendrin gesteckt sind und auch ich mich immer reflektiert habe und mir auch immer wieder wichtig ist, nach was für Kriterien möchte ich denn dann eigentlich Führung aufzeigen und ab wann sage ich dann, dass Führung auch gut war? Also wann habe ich denn die Chance, am Ende des Tages zu sagen, hey, der Tag heute war gut. Was für Kriterien stelle ich hier auf? Und ab wann sage ich, hey, die Führung und was für Führungsprinzipien und letztendlich Führungsverhalten, sage ich denn nachher, dass ich für mich dann auch eine Leit- und eine rote Schnur habe, um mich selbst zu orientieren? Das ist das Erste. Dafür habe ich hier auch unsere Führungsfibel geschrieben. Und zweitens, für meine Führungskräfte auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, guck mal, so versteht man hier Führung, also auch da. Weil wenn du jemand fragst, der auf der Straße ist und sagt, du, erzähl mir mal kurz, was verstehst du unter Führung, dann bekommst du, wenn du zwei Leute fragst, drei Meinungen. Ist auch ganz klar. Jeder hat ein anderes Bild davon. Und wenn du dann selber als Unternehmen nicht irgendwelche Richtungen vorgibst, ich will nicht sagen Richtlinien, aber Richtungen vorgibst und dann auch schaust, dass man hier als Führungskraft unterstützt wird, weil Führungskraft ist eine Fachaufgabe. Es ist nicht die ursprüngliche Fachaufgabe, woher man kommt, sondern auch das ist lernbar und kann man lernen. Nicht jeder ist zur Führungskraft geboren, aber man kann es lernen. Und wenn ich hier weiß, was meine Führungsprinzipien sind, mein Führungsverhalten, an was für Erwartungshaltung an mich herangetragen ist, dann habe ich auch wirklich eine Chance, mich da weiterzubringen und vor allem auch nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld, weil du wirkst ja auf dein Umfeld.
Ja.
Und der Spruch, man kommt zum Unternehmen und man geht wegen der Führungskraft, der hat schon Basis. Also es ist halt nun mal so. Ja?
Wenn man so bei Kununu Bewertungen von vielen Unternehmen sich durchliest, dann ist das genauso, ja.
Ja, so und das ist da so ein Punkt, wo ich dann für mich selber sagen können, guck mal, das verstehe ich als gute Führung. Und es ist nicht die gute Führung, das verstehe ich darunter. Und da habe ich auch hier 3 Jahre geschrieben dran, es ist auch nichts Hochtrabendes, es ist auch nichts, was hier komplett Neues ist, was die Betriebswirtschaft revolutioniert. Nein, es ist einfach nur zusammengetragen, was ich darunter verstehe und wo ich mich auch danach messen lasse von meinen Führungskräften. Es ist einer der obersten Grundsätze, Vorbild sein. Und Vorbild sein heißt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ich würde niemals was von meinen Mitarbeitern erwarten, was ich selber nicht bereit bin zu tun. Wenn es hier eng wird, wenn wir hier alle zusammenhalten müssen, weil wir einen Liefertermin halten müssen oder weil ein Kunde letztendlich mit uns, gibt es auch mal, unzufrieden ist, wenn eine Leistung nicht so funktioniert, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ja, guck, dass es zum Laufen bekommt. Nee, da bin ich auch mit dabei. Das ist aber Basis. Ich sage mal, ich kann nicht dann, wenn es schwierig wird, mich rausziehen und sagen, jetzt seid ihr und ich bin zu Hause oder was weiß ich, wo ich bin. Ja, das hat nichts mit Vorbild zu tun. Das sind solche Führungsverhalten, die ich dann zusammengeschrieben habe und dann aber auch mit einem Fazit versehen habe, dass man eine Möglichkeit hat, als Führungskraft sich auch daran zu halten. Und das Ganze ist immer weiter gewachsen, vom Führungsverhalten zu unserem gesamtheitlichen Führungssystem. Wir haben also ein System, was über eine Periode hinausgeht, über 5 bis 6 Perioden. Das Ganze sind 4 Erfolgsfaktoren. Das nennt sich dann teamsche Führung, Erwartungen des Kunden, Mitarbeiter und Prozesse. Und diese 4 Erfolgsfaktoren haben dann wieder Handlungsfelder unter sich. Also auch Systeme etabliert, wo meine Führungskräfte auch die Möglichkeit haben, sich danach zu halten und wir selber als gesamtes Führungsteam uns zu orientieren. Und jedes Jahr setzen wir uns dann hin und geben uns da in den einzelnen Handlungskriterien dann auch die Note und sehen dann, wo wir, und unser langfristiges Ziel ist natürlich 1,0 zu sein. Mhm. Aber da sind wir ehrlich gesagt noch nicht. Ja, wir sind zwischenzeitlich bei 1,7 und kommen aber von 4,3 und das war vor 6 Jahren.
Oh,
das ist ein... Also das heißt, auch da sieht man, Entwicklung aufzeigen, Systeme in Hand geben, wo man das aber auch visualisiert und darstellt, weil ein Unternehmen, natürlich wieder beim Hochleistungssport, beim Zehnkämpfer, ich bin nicht heute top, weil ich hier da bin, sondern ich werde top, wenn ich hier diszipliniert bin, wenn ich trainiere, wenn ich on stage bin, wenn ich hier meinen Körper in entsprechende Form bringe und so weiter. Also meine Disziplinen, die ich brauche, einfach auch damit arbeiten. Also nichts anderes wie beim Sport genauso. Und dann brauche ich noch ein System, wo man das dann auch zeigt, dass mein Erfolg auch daran gezeichnet ist und mein Team sich auch sieht, okay, mit diesen Maßnahmen haben wir uns dann in der und der Periode dann nach oben gebracht. So, und das ist eigentlich das, was ich unter nachhaltiger Führung und vor allem unter erlebter Führung verstehe. Und wenn wir das, sag mal, so umgesetzt haben, dass wir miteinander zufrieden sein können, dann kommt es ganz, ganz schnell zur Wertschätzung. Weil Führung geht immer zur Wertschätzung. Und wenn man das jetzt dann, auf den Punkt bringt, Wertschätzung ist wie in jeder Beziehung auch zu Hause. Also jede Beziehung funktioniert nach den gleichen Prinzipien. Man ist kompromissfähig, man hört zu, man hat die Basis des Vertrauens, man bleibt offen und vielleicht auch einer gewissen Mut und Dynamik.
Ralf, ich glaube, wir haben sehr gut kennengelernt, wie so ein schwäbischer Hidden Champion Unternehmer tickt und denkt und wie so das Mindset ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht so ganz zum Schluss nochmal die Frage, so ein kleiner Ausblick. Hast du, was würdest du sagen, dieses Modell dieses Hidden Champions, diese Art von Unternehmertum, wie du sie jetzt hier lebst, hat das Zukunft? Wird das auch in 20 Jahren hier noch auf der Schwäbischen Alb so sein und in Deutschland?
Also zum einen, ich hoffe sehr stark, weil es ist eine Lebensart.
Ja.
Es hat nichts, also hat definitiv was mit Berufung zu tun und es hat mit Selbstverwirklichung zu tun. Das macht man nicht, wie gesagt, aus finanziellen Gründen, das macht man aus Motivationsgründen, um Verantwortung zu übernehmen und weil man selber Spaß dran hat. Ja. Was bewegen will, was gestalten will. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn du siehst, unsere Startup-Kultur, wie viel wir da jetzt auch aufgeholt haben, wie viel da sich auch bewegt. Man muss dem Ganzen nur ein bisschen anderen Rahmen geben. Man muss dem Ganzen auch ein bisschen eine andere Aufmerksamkeit geben. Und dann haben wir das Ganze auch. Und ich bin da völlig überzeugt davon, dass wir genau dieses auch schaffen werden. Das ist das eine. Und zum anderen, ich kann nur eines sagen, es gibt nichts Geileres als diese Lebensart Unternehmer sein. Weil es jeden Tag genau dieses macht. Du brauchst keinen, der dich motiviert. Du bist der Selbstmotivator und das ist das, was dich jeden Tag antreibt. Und ich denke, das sollte jeden, zumindest mal jeden jungen Menschen zum Nachdenken anregen, das auszuprobieren, sich auch wiederum Vorbilder nehmen. Und das ist sowas, wo ich eigentlich gerne hinarbeiten möchte. Vorbild sei nicht im Sinne von, hey, ich bin der Größte, der Tollste, was immer auch, sondern sich ein Vorbild nehmen. Auch für mich war damals, jetzt kommen wir zurück, Boris Becker ein Vorbild, ja, und für viele Kinder sind Sportler Vorbilder, aber wieso nicht auch Unternehmer Vorbilder sein?
Ja, absolut.
Das ist doch was Schönes, ist was Tolles und wenn man dann auch so hautnah erlebt und auch erzählt bekommt, was es jeden Tag auch für eine Freude ist, im Druck, im gewissen Druck zu arbeiten, ist auch bloß sichtbar, was ist Druck, ja, wie immer, es ist bloß ein Perspektivenwechsel, dann ist es ja genau das, was es letztendlich dann der Salz in der Suppe oder auch das Salz im Leben ist.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank dafür. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch über Unternehmertum. Danke dafür. Jetzt die allerletzte Frage, die hier jeder gestellt bekommt. Du wirst ja jetzt, gehe ich mal davon aus, größter Fan der Chefetage und das immer hören, wenn du, weiß ich nicht, wenn du joggst, Auto fährst, putzt, bügelst, was auch immer so tust.
Ja.
Wen möchtest du denn mal bei uns hören? Wo würdest du gerne den Staffelstab hin weitergeben?
Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, ein Unternehmer, Freund von mir, der auch bei mir in der Mastermind-Gruppe ist, ist selbst sehr ambitioniert mit sehr hohen Wertvorstellungen und Wertverständnis. Der Markus Wasserle von Wasserle Gebäudereinigung ist spannend in dem Sinne, weil es sehr, sehr viele Nationen gerade in einem Sektor im niedrig qualifizierteren Sektor ist, auch im Niedriglohnsektor ist und es trotzdem hier bei uns in einem Hochlohnland in Städten wie München, ich sag mal, dann ist es ermöglicht, dass Gebäude und Dinge gereinigt werden, wo hier doch die Kluft sehr, sehr hoch ist. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Er selber als Person sehr, sehr authentisch und betreibt noch zusätzlich eine Kletterhalle, weil er einfach auch da den Spaß dran hat und die Freude dran hat, Leuchtturm zu sein. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Schaue ich mir mal an. Und ja, schauen wir mal. Vielen herzlichen Dank, Ralf. Das hat großen Spaß gemacht. Danke für das Gespräch. Wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, ihr Impulse mitnehmen konntet, dann ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und je nachdem, wo ihr das hört, könnt ihr rezensieren. Ihr könnt kommentieren. Und was ihr überall machen könnt, ist die Chefetage in eurem Netzwerk teilen, dann hören das nämlich noch viel, viel mehr Leute. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Tipps oder auch selber mal Gast sein wollt hier in der Chefetage oder einen Gast vorschlagen wollt, dann meldet euch bei mir. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes, sowie auch mein LinkedIn-Profil. Und den Ralf findet ihr natürlich auch bei LinkedIn. Einfach mal gucken. Der freut sich bestimmt auch über neue Connections. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.